Hi, ich bin die Desiree Jakob. Ich bin Head of Marketing bei Wer wie was. Und wenn du wissen willst, wie man mit Hilfe von Visualisierungen dein Produkt ins rechte Licht rückst, dann bleib dran. OMT. Es ist ein Unterschied. Es gibt Markenrevolution und es gibt Markenevolution in der Gestaltung. Weil es auch vielen Unternehmen oft mal Angst macht, so Rebranding-Geschichten durchzuziehen oder anzupeilen, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, das ist ein riesiger Berg von Zeug, das dann gemacht werden muss. Und sie spricht ganz gerne von dem Thema Markenevolution. Also, dass man praktisch auch mit diesen Rahmenbedingungen immer wieder checken kann, wenn man mit ihnen arbeitet, passen sie noch oder passen sie nicht. Und wenn man dann sukzessive an den kleinen Dingen arbeitet, ja, weil man merkt, okay, sie passen uns nicht mehr 100%, dann lässt sich das eigentlich auch immer on a daily basis anpassen und man ist nicht gleich automatisch vor einem riesigen Rebranding-Projekt stehend.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Desiree, schön, dass du da bist. Desiree, lass uns direkt einsteigen. Warum sollte man sein Produkt vorher visualisieren?
Ja, im Idealfall, ich komme aus dem Marketing-View, im Idealfall sollte man auch die Personen im Unternehmen, die mit dem Produkt erstmal vielleicht nicht so involviert sind, die Chance geben, zu verstehen, was denn auf sie zukommt. Das ist mal das eine. Und die Visualisierung trägt immer dazu bei, einen gemeinsamen Konsens zu finden, ein gemeinsames Bild zu haben. Und das hilft in der Zusammenarbeit immer ungemein, ganz unabhängig von der Kommunikationssicht nach außen. Also ich finde ja, sehr, sehr wesentlich ist auch, eine Marketingabteilung früh in so einen Prozess einzubinden, speziell dann, wenn ein Produkt gerade sich in Entwicklung befindet und dann entsprechende Kampagnen vorzubereiten sind. Und das ist das, was mir auch ganz oft mal auffällt, dass das nicht passiert und das Marketing dann erst mit diesen Gedanken auch erst anfangen kann, wenn denn dann das Produkt schon fertig am Tisch liegt. Und deshalb ist es so wichtig, auch einfach so ganz, ganz simple Visualisierungen auch in diesen internen Kommunikationsprozessen einfach zu verwenden. Gar nicht so stark jetzt super professionell aufbereitet, um die Kundinnen dann darüber zu informieren, sondern tatsächlich auch einfach, um mal intern die Leute überhaupt ins Boot zu holen und zu sagen, okay, worum geht's denn überhaupt? Ja, und da hilft die Visualisierung, selbst wenn es nur Skizze und Stift auf einem Notizzettel ist, ungemein.
Was genau bedeutet denn für dich die Visualisierung eines Produktes? Wirklich optisch das Sehen oder steht da noch mehr dahinter?
Ich sehe es immer so, dass ich komme ein bisschen aus dem Prozesshintergrund. Ja, also es geht jetzt gar nicht darum, das Produkt jetzt in einem Bild darzustellen, das mega geil ist erstmal, sondern mir geht es darum, in der Produktentwicklung, in der Anbahnung der Kommunikation eines Produkts erstmal zu ermöglichen, dass alle on the same page sind. Und dass parallel das Marketing sozusagen die Möglichkeit bekommt, die tollste Kampagne vorzubereiten, die eventuell nicht möglich gewesen wäre, wenn dann irgendwann mal speziell bei komplexen Dingen, bei Dingen aus der Industrie auch oft, ja, dass man dann vor einer Liste mit Features sitzt und eigentlich gar keinen Plan hat, wie man das jetzt eigentlich an die Kundschaft zu bringen hat. Und das ist auch das, womit wir uns täglich beschäftigen. Und natürlich brechen wir da die Lanze für die tatsächliche Produktvisualisierung. Ich jetzt vor allen Dingen in der Richtung, dass man das im Prozess schon für sich auch intern verwendet. Natürlich aber dann auch in der Kampagne entsprechend leichter Schritte setzen kann, zu einer wirklich professionellen Visualisierung dann auch zu kommen. Ja?
Wie gehe ich bei so einer Produktvisualisierung vor? Gibt's da, also ich nehme an, es gibt ein paar Schritte, die man befolgt, und welche Fragen stelle ich mir bei diesen Schritten?
Also ich nenne es immer ganz gut die Vorarbeit. Das Wichtige ist, erstmal zu wissen, mit wem möchte ich überhaupt sprechen. Also für wen ist mein Produkt, für wen, wer muss wie angesprochen werden. Also da geht es erstmal um die Zielgruppe. Das Wesentliche an der ganzen Sache ist, ich nutze dazu ganz gerne immer die Personas. Ich finde nach wie vor, also schon ewig in Nutzung dieses Tool. Mein Eindruck ist, dass trotzdem nicht jedes Unternehmen Personas hat, dass die Kundensegmentierung auch nicht so weit fortgeschritten ist ganz oft und dass das Persona-Tool dazu eigentlich ein sehr, sehr gutes Tool ist, um zu schauen, mit wem möchte ich überhaupt sprechen oder mit wem aller möchte ich überhaupt sprechen. Unsere Kunden sagen auch ganz oft, ja, wer ist denn deine Zielgruppe? Ja, alle. Ja, alle von 25 bis 55. Ja. Dazwischen sind natürlich tausende von Abstufungen. Und deswegen ist für mich immer der erste Schritt zu evaluieren, ist bekannt, wer meine stereotypische Persona, also die Beschreibung der Person ist, mit der ich überhaupt in Kontakt treten möchte mit meinem Produkt.
Das wie ist das aus der Erfahrung? Würdest du dann eine Persona festlegen oder mehrere? Also ich kann dir sagen, das Wort Persona ist für ganz, ich habe immer so das Gefühl, wenn du das ansprichst, die Hälfte findet das geil und die andere Hälfte kriegt eine Allergie. Die Frage ist, wie würdest du vorgehen? Also was ist im Endeffekt die richtige Vorgehensweise? Konzentriere ich mich auf eine oder gleich mehrere? Wie würdest du das machen?
Das ist immer die Frage, also unsere Personas speisen sich immer aus zwei Bereichen. Einmal aus der Erfahrung, die bereits vorliegt, und dem einer Hypothese. Bedeutet, ich nehme erstmal an, welche stereotypische Persona Interesse für mein Produkt hätte und paare das mit der Erfahrung, die ich habe. Also ein Beispiel, wenn wir aus der E-Learning-Perspektive auf unsere Kunden draufschauen, sind das drei Zielgruppen. Ja, es muss nicht immer so sein, dass man drei Zielgruppen hat, aber in die Erfahrung zeigt, dass es mit einer meistens nicht getan ist. Wenn man aber erstmal anfängt, Personas zu nutzen, so wie du richtig sagst, die speziell C-Level-Positionen kriegen ganz schnell mal mit den Worten Persona, Vision und Mission kriegen sie erstmal Stresspustel, um genau zu sein. Ja, aber das Wesentliche ist, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ohne diese Basis ganz, ganz, ganz schwierig ist, eine Kernbotschaft zu entwickeln, was der nächste Schritt ist. Also man muss das Gefühl haben, dass man diese Person kennt, ja, dass man genug Informationen über sie hat, damit man mit ihr ein gutes Gespräch beginnen kann. Und ich finde, dass das eigentlich eine sehr gute Methode ist, um dieses Kennenlernen erstmal zu starten.
Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben die richtige Zielgruppe gefunden, wir haben die Personas aufgesetzt. Was wäre der nächste Schritt?
Wir sagen immer, den Produktnutzen zu definieren. Mhm. Ja, also wir schauen uns das Produkt an.
Wofür brauche ich das?
Wenn ich mit meiner Persona sprechen möchte und ihre Motivationen kenne, dann muss ich wissen, was ich kommunizieren möchte. Ja, und was auch die Aufmerksamkeit meiner Persona auch tatsächlich auf sich zieht. Und wenn mein Produkt also wir sind aus der komplexen Welt. Ja, das heißt, wir kommen aus Produkten, die schwer erklärungsbedürftig sind. Da ist es meistens besonders wichtig, dass man das herunterbricht und dass man dann sagt, okay, was sind denn meine Core Values? Ja, was sind meine Kernnutzen und welche davon möchte ich in meine Kommunikation bringen? Ja, weil die Produkte haben meistens nicht nur einen Nutzen, sondern sie haben viele. Ja, und die Frage ist, wenn ich die Produktnutzen nicht aufliste, wir versuchen immer, das runterzubrechen auf maximal 5, aber wirklich maximal 5, also 3, besser 2, ja, um praktisch diese Kernbotschaft mit der Persona sozusagen zu mappen und so praktisch die Basis zu setzen für die Kommunikation. Das heißt, mit welcher Message gehe ich an meine definierte Persona heran?
Ich finde das immer interessant deswegen, weil wenn ich, keine Ahnung, ich habe während meinen SEO-Seminaren immer ganz viele Website-Clinics gemacht und dann live mit den Leuten, die da waren. Und wenn ich eins immer gesagt habe auf der Webseite, naja, ich zeige immer, was ich kann, aber nicht, wie ich helfe. Und dieser Nutzen, der wird in meinen Augen in gefühlt 99% der Webseiten nicht transportiert. Mal abgesehen davon, in Anzeigen kriegen die Leute es vielleicht ein bisschen besser hin, teilweise, wenn es erfahrene Leute sind. Aber auf den Webseiten wird das viel zu wenig gespielt. Deswegen fand ich diesen Punkt so auch so wichtig. Jetzt haben wir den Produktnutzen identifiziert, wir haben die richtige Zielgruppe. Was ist der nächste Schritt?
Also dann fängt es tatsächlich an, in die Bildidee zu gehen. Also wir machen es zum Beispiel bei den Erklärvideoproduktionen auch so, dass wir zuerst mal diese ganzen Schritte gehen, dass wir sagen Persona, wir machen Produktnutzen und versuchen das dann praktisch auch mit einer Emotion aufzuladen. Also wir setzen dann Storytelling-Techniken drauf an. Und der nächste Schritt ist aber, wenn man diese Punkte gemacht hat, dann erstmal Bildideen zu sammeln.
Hast du ein Beispiel für so eine Storytelling-Vorgehensweise, Methode?
Es gibt verschiedene Storytelling-Techniken. Also eine ganz, ganz bekannte ist die Hero Story. Ja, also sieht man auch in der Kommunikation man braucht nur Netflix öffnen, dann sieht man das ganz deutlich. Also eben die klassische Hero Story, also der Hero, der Geschichte, der von einer negativen Situation sich in eine positive entwickelt, Ja, das ist praktisch eine Storytelling-Technik. Es gibt zum Beispiel dann auch die Storytelling-Technik der zwei Welten. Ja, also dass man praktisch ein Bild, ein dystopisches Bild und ein sehr positives Bild und dass man dazwischen eine Wandlung hat. Ja, es ist auch bei so Anti-Held-Stories ganz oft der Fall, beziehungsweise gibt es dann die In medias res-Technik auch. Also das ist praktisch, heißt inmitten der Dinge auf Latein, und den James Bond, wenn man die James Bond-Anfänge nimmt, ist es genau das. Also das ist, der Zuschauer wird in eine Situation geworfen, die er erstmal nicht auflösen kann. Und dann von dort weg entwickelt sich dann erst die Geschichte und wird von dort aufgelöst. Und das wenden wir, also diese drei wenden wir ganz oft in unseren Produktionen, in unserer Content Creation auch an. Und hat sich auch stark bewährt, wenn es um den Umgang mit komplexen Themen geht, sie auch emotional aufzuladen.
Das heißt, in dem Fall ist es jetzt aber, sorry, dass ich das nochmal frage, bei der Visualisierung, dann schaue ich mir wirklich, wie sieht das Produkt aus?
Richtig, ja.
Ja, okay. Für diejenigen, die jetzt zuhören und mit dem Thema Storytelling nicht so viel anfangen können, wir haben einen tollen Podcast mit dem Wolfgang Jung aufgenommen. Den habe ich euch in die Shownotes gelegt. Da geht es genau um das Thema Storytelling. Ich sage immer, Wolfgang und das Thema Storytelling sind so verheiratet wie, ja, ist eine Ehe zwischen den beiden. Dementsprechend guckt euch das mal an. Jemand, der wirklich Ahnung davon hat, hat auch einen tollen Vortrag bei unserer Konferenz dazu gehalten. Also schaut euch das mal an. Jetzt haben wir Schritt 3 vorbei. Wir kennen das Produkt. Es sieht so aus, wie wir es uns vorstellen. Wir haben den Kernnutzen, die Zielgruppe. Was ist der nächste Schritt?
Dann geht es tatsächlich an die Visualisierung. Das heißt, man geht jetzt wirklich hinein und überlegt sich, jetzt habe ich die Features, die Value sozusagen, habe alles, was ich jetzt an Grundarbeit, Vorarbeit leisten musste, geleistet. Und jetzt geht es dann dran, wirklich zu überlegen, wie muss diese Visualisierung tatsächlich aussehen. Ja, dazu ist ein ganz probates Mittel eben die Skizze. Ja, also wirklich einfach mal was zeichnen und schauen, wie wirkt es auf einen. Und von dort weg dann tatsächlich Schritte zu gehen in der Visualisierung. Wobei, da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Du wirst mich jetzt sicherlich gleich danach fragen, wie man diese Gestaltung dann tatsächlich macht.
Ja? Tatsächlich wäre das genau meine Frage. Da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Punkte, auf die wir achten müssen. Ich hätte aber vorher noch eine andere Frage. Mhm. Wenn ich jetzt so ich gucke in meine Firma rein und wollen Produkte visualisieren, ja, da brauche ich wahrscheinlich einen Grafiker. Wen würdest du denn ansonsten in so einer Produkt, also du sagst, Marketing soll früh einbezogen werden, wahrscheinlich die Produktmanager. Wer wäre denn noch involviert in so einem Prozess?
Gut, ich sage jetzt mal generell Kreatoren, ja. Also das bedeutet, da müsste man jetzt erstmal festlegen, wird was illustriert, wird was gezeichnet, brauchen wir reale Menschen, ja. Also geht es erstmal um die Stilistik, also wie soll denn der Umgang jetzt in der Kommunikation mit dem Produkt tatsächlich stattfinden? Das ist ja eigentlich ganz stark auch an die Brand gebunden, ja. Bei den Unternehmen, wie sie diese, also in welcher Brandwelt man sich auch bewegt, ja. Wenn es darum geht, tatsächlich was zu illustrieren, das ist das, was wir hauptsächlich tun, dann brauchst du eine Agentur, einen Freelancer, oder man macht so wie zum Beispiel wir das jetzt auch selbst für uns tun. Das ist, wir haben Canva im Einsatz für entsprechende Brandvorlagen, die wir praktisch dann dafür nutzen. Also es sind so Rahmenbedingungen tatsächlich, wo Elemente immer wieder vorkommen, auch damit wir so ein bisschen damit wir nicht zu sehr immer ausscheren. Weil man soll nicht eigentlich dauernd von vorne beginnen, sondern man möchte ja eigentlich relativ schnell und effizient dann auch was an den Markt kommunizieren. Und das macht uns auch schneller, wenn es darum geht, die Kommunikation aufzusetzen. Also da gibt es so einen Brandbereich in Canva Pro, den wir für uns entdeckt haben sozusagen.
Ich hätte dich jetzt als nächstes nach Tools gefragt, aber das hast du jetzt mir quasi vorweggenommen. Hast du noch irgendwelche anderen Tool-Empfehlungen außer Canva? Was nutzt ihr noch so?
Also wir nutzen die Google-Umgebung. Das bedeutet, alle Tools rund um Google sind bei uns im Einsatz. Also wir haben auch ein eigens entwickeltes Tool, das wir für unsere Videoproduktionen verwenden. Speziell, wenn wir die Schritte der Produktionen durchgehen, also Text, Storyboard, Illustration und Animation. Dazu haben wir ein eigenes Tool, das heißt Videoboard. Das ist auch dazu da, uns mit Kunden direkt abstimmen zu können. Also es erleichtert die Zusammenarbeit immens, weil direkt auch auf Punkte Feedback also gegeben werden können. Wir haben natürlich die Adobe Suite im Einsatz in der Produktion. Also alles, was in der Content Creation passiert, haben wir die Adobe Suite im Einsatz, wo auch natürlich die KI eine Rolle spielt. Ich glaube, es spielt in jedem Unternehmen derzeit die KI eine Rolle. Und diverse Projektmanagement-Tools, die natürlich dann auch zur Struktur und zur Planabwicklung wichtig sind.
Mhm. Gehen wir zurück zu der Ausarbeitung der Bildideen. Was sind Punkte, auf die ich hier achten muss?
Weniger ist mehr. Mhm. Das ist das.
Das höre ich auf.
Ja, wenn das immer so leicht wäre mit dem weniger ist mehr. Die Erfahrung zeigt, die Experience zeigt, dass mehr ist mehr eigentlich immer in den Unternehmen unterwegs ist. Also man hat wahnsinnig stark das Gefühl, dass man das Produkt so stark validieren muss, dass man alles dazu sagen muss, dass man alles erzählen muss. Das ist aber nicht der Fall. Narrow it down. Das ist die schwerste Aufgabe, auch meistens vom Marketing zu sagen, na, was ist denn jetzt wirklich das Wichtigste, was muss wirklich an den Kunden gebracht werden und was muss wann an den Kunden gebracht werden. Das eine ist, das in der Aufmerksamkeitsphase zu tun, das andere ist zu validieren. Wir nutzen da das See-Think-Do-Care-Modell, also und mappen auch unsere Kernbotschaften, auch die Kernfeatures dann auf diese Phasen. Ja, speziell wenn man Kampagnen danach, also Produktkampagnen danach machen möchte, ist das unerlässlich, das zu tun. Und deswegen bei Bildideen generell, ob das jetzt ist, dass man irgendwelche Tools benutzt, siehe Canva und sich irgendwelche Vorlagen zu Hilfe nimmt oder ob man einfach sich einen Block nimmt und einfach etwas runter visualisiert, was einem im Kopf schwirrt. Das ist gar nicht so wichtig, wie man es macht, sondern dass man es macht und dass man sukzessive auch die Bildidee weiterentwickelt in Schritten und dass man das, was nicht wichtig ist, immer wieder wegstreicht. Und am Ende bleibt dann das eine gemeinsame Bild übrig. Ich würde auch ganz stark empfehlen, auch immer wieder andere Leute draufschauen zu lassen, weil man ganz gerne auch verkopft. Und wenn das passiert ist, dann bleibt meistens eine konsensgefundene, gefeedbackte Sache zurück. Und wenn man mit der dann weitergeht, hat die Erfahrung gezeigt, dass das eigentlich meistens von Erfolg gekrönt ist. Es sei denn, man hat irgendwo ganz am Anfang irgendwo Fehler gemacht.
Worauf achtet ihr dann? Also bevor ihr dann mit so einem Produkt rausgeht, ich meine, visualisiert, wie geht ihr mit Farben um? Wie setzt ihr bestimmte Highlights? Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Fragen gerade stelle dazu, aber so stelle ich mir das jetzt vor, dass ich mir, wenn ich so ein Produkt visualisiere, natürlich dann auch in dem Moment überlege, wie soll es denn an den Markt getragen werden? Jetzt nicht nur mit der Message, sondern auch vom Aussehen. Gibt es da irgendwas, worauf ihr besonders achtet?
Ja, wir haben da so die Main-Tipps auch dann in unseren Produktvisualisierungsartikel reingeschrieben.
Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Es gibt einen Artikel zu diesem Podcast. Den findet ihr in den Shownotes. Also wenn ihr das alles nochmal nachverfolgen wollt, Desiree hat da einen tollen Artikel geschrieben, der ist bei uns im Magazin. Den könnt ihr auch jederzeit abrufen. Wie gesagt, schaut in die Shownotes.
Aber um das vielleicht ein bisschen auch abzugreifen, was wir auch als unsere Main Factors sehen. Also eins, starke Farben, starke Wirkung. Ja, also keine Angst. Also man ganz oft, wenn es um Produkte geht, die komplex sind, ist es ganz oft so, dass man sehr auf gedeckte Farben setzt. Ja, ganz oft unterwegs ist da das Blau, das Grau, ja, das Dunkle.
Blau ist super, habe ich gehört.
Ja, Blau ist super. Ja, sondern auch ein bisschen einfach einen Mut zu entwickeln, auch eine starke Farbe zu und eine starke Wirkung auch zu nutzen. Es ist ganz gut, wenn man da auch ein bisschen das Vollbart in den Corporate-Farben nimmt und dass man auch die Emotionen ein bisschen ausdrückt. Farben drücken ja Emotionen aus, ja, da kann man eigentlich sehr gut auch ein bisschen unterstützend eingreifen, wenn es um Farbgebung geht. Also das wäre mal der erste Punkt. Das zweite ist, das Visual nicht voll zu laden. Man hat immer das Gefühl, man möchte unbedingt alles, was man wichtig findet, auf eine Grafik tun. Und landet dann eigentlich ganz schnell in dem Fahrwasser eines sogenannten, wir nennen es Wimmelbild.
Ich wollte gerade sagen, ich mag Wimmelbilder. Ja. Ich habe das früher mit den Kids stundenlang gemacht. Ich finde das super. Aber es ist wahrscheinlich nicht so effektiv.
Ja, nein, in dem Fall nicht. Und wir lieben auch Wimmelbilder, weil sie einfach wirklich, wirklich unterhaltsam sind, ja. Aber wenn es darum geht, eine Message zu platzieren, auch visuell, da dann sollte man eben diese Message auch den Raum geben zu wirken. Ja, also man hat das ja ganz oft auch bei der Kunst, dass die Bilder, die nicht so vollgeladen sind, eigentlich die Aufmerksamkeit erregen, und genauso verhält es sich auch bei Produktvisualisierungen. Ja, also man hat ja auch vorhin versucht, die Persona und den Produktnutzen wirklich auch runterzubrechen, und auf das sollte man dann auch weiterführen, dass man entsprechend auch nur die eine Sache auf der Grafik wirken lassen kann. Man nennt das in der Gestaltung auch Weißraum. Das bedeutet viel weißer Raum rund um die Grafik selbst. Und somit ist die Kernbotschaft keine Angst vor Weißraum. Also einfach mal auch das eine platzieren und wirken lassen.
Wir haben mal vor sehr langer Zeit, 2019, als wir unseren Relaunch gemacht haben, da haben wir auch einen Design-Relaunch gemacht damals, und wir haben sehr, sehr viel mehr Wert auf Weißraum gelegt, vor allem auf der Webseite. Und es war echt krass, wie die Nutzerdaten nach oben gegangen sind. Also wie viel länger die Leute auf den einzelnen Unterseiten geblieben sind. Natürlich, es verschwimmt immer mit auch ein paar anderen Maßnahmen und so weiter, aber es war ganz klar, und auch der Tenor, den wir zurückbekommen haben aus der Community, dass es jetzt viel aufgeräumter wirkt, man viel leichter auch lesen kann. Und wir haben die Schriftart auch geändert, aber sie war schon relativ ähnlich zu dem, was wir vorher hatten. Dementsprechend kann man wahrscheinlich, ich bin vorsichtig zu sagen, es ist auf jeden Fall so, aber wahrscheinlich kann man ausschließen, dass es an der Schriftart lag, sondern dass wir einfach viel mehr mit einfach mehr Platz gearbeitet haben. Und das war enorm. Wir haben Landingpages, die teilweise die achtfache Verweildauer hatten, obwohl wir den Content nicht geändert haben, nur anders visualisiert haben. Jetzt gehen wir gerade weg von Produktvisualisierung, aber ich wollte mal ein Beispiel bringen, wie wichtig Weißraum sein kann, auch in anderen Bereichen.
Richtig. Gerade bei Webseiten ist es ein riesiges Thema. Mhm. Weil das ist einfach man muss es so verstehen, wie als würdest du einen Scheinwerfer auf die Visualisierung richten. Ja, und deswegen ist der Weißraum so ein wesentliches Thema. Und wenn du mit jemandem von unseren GestalterInnen sprichst, dann werden sie dir immer das als erstes sagen. Ja, sie werden immer sagen, bringt's Ruhe, aufräumen, ja, bringt Ruhe, wenig Text, auch viel Bild-Content, der das praktisch supportet, der das trägt, ja, aber nicht vollladen. Einfach nicht vollladen und ja nicht zu viel Wimmelbild einfach, ja. Also das ist sicherlich die Kernbotschaft von unseren GestalterInnen, auch an uns immer wieder. Ja. Mhm.
Gibt es noch andere Punkte?
Ja, Konsistenz. Das Wesentliche ist, auch konsistent zu bleiben. Also wenn man einmal sich sowas durchüberlegt hat, auch in der Kommunikation dabei bleiben. Also sich Rahmenbedingungen auch gestalterisch schaffen und die durchziehen. Deswegen komme ich wieder auf die Vorlagen. Die helfen ungemein, diesen Rahmen auch zu behalten, ganz egal, ob man jetzt bei den Medien vom Bild bis zum Video, vom Reel bis zur Zeichnung, dass man einfach einen Rahmen hat, dass Elemente immer wieder vorkommen, dass der Nutzer, die Nutzerin auch erkennt, das ist jetzt wieder das. Ja, um eine Story auch zu schaffen in der Visualisierung. Also nicht nur im Messaging, sondern auch, wenn es um die Visualisierung geht, dass man auch versteht, okay, es geht wieder um dieses Produkt, jetzt vielleicht mit einer anderen Sichtweise. Aber trotzdem gibt es die Aufgabe des Brandings grundsätzlich, ja.
Ja, okay, wollte ich gerade sagen, es hört sich für mich stark nach Branding und Wiedererkennung an. Sprich, ich meine, wenn ich über den Flughafen laufe und ein Orange sehe, weiß ich schon, welche Marke hinten dran ist. Das Beispiel bringe ich da immer ganz gerne. In deinem Artikel hast du noch zwei Punkte mit reingebracht. Ich habe gerade mal gespickt. Be loud, Aufmerksamkeit und richtige Visualisierung im Spotlight. Das im Spotlight, das hat wahrscheinlich auch mit dem Weißraum zu tun, oder?
Genau, ja. Mhm. Mhm.
Was meinst du mit Be loud, Aufmerksamkeit?
Naja, das Problem ist ja derzeit, dass die Menge an Content ist ja nicht das Problem. Sondern es geht ja darum, dass man heraussticht mit seiner Marke, mit seiner Botschaft, auch mit seiner Produktvisualisierung, dass man einfach auch versucht, durch klares Messaging in der Optik auch wirklich herauszustechen. Also meine Kollegin, die Julia Lehner zum Beispiel, die ist unsere Lead of Unit, wenn es um das Thema Branding geht, die sagt zum Beispiel, gerade im Umgang mit KI, einfach auch hier aufzupassen, dass man nicht Muster zu stark verstärkt, sondern versucht tatsächlich aus dieser Markenherde herauszustechen. Ja? Und sie nimmt da ganz gerne immer das Beispiel des Maskottchens her. Das Maskottchen ist im Grunde eine visualisierte Figur, entweder fiktiv oder am Menschen angepasst, wo man einfach mal wieder einen Unterschied machen kann und heraussticht aus dieser Menge an Content. Wir sind ja komplett zugeladen mit Content jeden Tag. Und somit ist es Ihre Empfehlung auch immer zu sagen, okay, nutzt doch was vielleicht ein bisschen anders ist, um praktisch aus dieser Herde wieder herauszustechen. Und sie nennt da ganz gerne auch diese Maskottchen, weil sie sagt, wenn du scrollst und es ist jedes Reel wie das nächste, dann stichst du schon alleine dadurch heraus, dass du etwas anderes anwendest.
Ich bin unser Maskottchen.
Das war
ein Scherz gemeint. Das erklärt, warum viele Marken auch mit sowas arbeiten tatsächlich.
Korrekt, ja. Erstens mal um Emotionen, um Produkte, faktische Produkte emotional aufzuladen und auch ein bisschen um einen Unterschied zu machen zu dem Mainstream, ein bisschen daraus zu steigen aus dieser Welle.
Jetzt müssen wir wahrscheinlich tiefer reingehen. Welches Maskottchen würde zu unserer Marke passen?
Welches Maskottchen würde zu eurer Marke passen? Gut, jetzt hast du mich natürlich schon geframed vorher mit.
Genau. Wenn ich jetzt mit einem Maskottchen arbeiten will, dann muss ich ja schon reingucken, okay, keine Ahnung, ist es zum Beispiel ein Tier, wie auch immer, hat das dieselben Eigenschaften, wie das wir wieder, also da können wir einen eigenen Podcast wahrscheinlich draus machen, wie wähle ich das richtige Maskottchen aus. Ich finde es aber spannend, weil es ja genau wie ein Logo auch wieder zu einer Wiedererkennung führt oder die Farbe oder wie auch immer.
Genau. Ja, wenn du mich jetzt so fragst, also Maskottchen ist an sich ein Riesenthema. Also wir haben diese Maskottchen-Thematik vorwiegend bei Führen durch komplexen Content, speziell auch beim Learning-Content. Also Maskottchen werden da bei uns eingesetzt, wo hauptsächlich Dinge stark erklärt werden müssen, auch um durch komplexere Content-Strukturen zu führen. Vergleiche zum Beispiel ein E-Learning, wo es um das Thema Schulung geht, wo jeder Mitarbeiter sich denkt, nicht schon wieder. Ist es einfach ganz gut, wenn auch mit so Elementen gearbeitet werden kann, die immer wieder auch so einen kleinen Gamification-Anteil haben, ja, die dann sagen, hey, komm, ich führe dich da durch, du hast es jetzt geschafft und so weiter und so fort. Speziell im Learning und in den Videos beim erklärenden Teil ist es sehr gut, Maskottchen auch anzuwenden. Nichtsdestoweniger könnte man ja jetzt, weil du mich gefragt hast nach dem, was wäre denn für dich ein cooles, also für eure Brand ein gutes Maskottchen, wäre es zum Beispiel ein Avatar von dir, ja, aber jetzt nicht so, sondern ein illustrierter Avatar, der praktisch zum Beispiel einen durch die Struktur eurer Website führt. Und sag, hast du schon gesehen? Hast du dieses schon? Hast du da schon? Ja? Hast du schon den Podcast abonniert? Hast du dies? Hast du jenes schon? Ja? Das wär für mich eine coole Sache.
Ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, dass wir ein blaues Krokodil jetzt erfinden müssen oder sowas. Das wäre Mario, das blaue Krokodil.
Nein.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch tatsächlich vor Augen, dass bestimmte Personen, das hat man ja auch zum Beispiel bei Nintendo-Spielen oder sowas, die dann irgendwie so Strategie dich irgendwo langführen, dass immer ein Avatar auftaucht, der dich dann weiterleitet. Und ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, wenn du durch so ein Schulungsprogramm durchgehst und dann quasi ein Maskottchen immer mit dir redet. Und das macht schon total Sinn.
Jetzt, das macht einen Riesenunterschied.
Gehen wir mal, also ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Avatar von mir unbedingt das sehen will, weil ich will ja eigentlich die Marke ein bisschen von meinem Gesicht entkoppeln. Aber, ich finde das einen wirklich interessanten Punkt. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich will das selbst machen. Hast du Tipps und Tricks für mich, wie ich da vorgehen sollte?
Also es gibt diverseste Möglichkeiten des Selbermachens. Man muss nur immer auch ein bisschen beachten, in welcher Situation man tatsächlich ist.
Ich wollte gerade fragen, würdest du das überhaupt empfehlen, selber zu machen?
Es kommt sehr darauf an, wie gut ich glaube, mich mit dem Thema auszukennen. Also ich kann nur sagen, die Gefahr ohne Anleitung kann das ganz schnell ganz, ganz wirr werden. Mehrere Möglichkeiten. A, man nimmt sich eine Agentur. Speziell dann, also so etwas wie wir sind, wenn es wirklich sehr schwierige Themen sind, würde ich erstmal mit Profis reden. Das mal A. B ist, man hat FreelancerInnen, die praktisch grafisch top drauf sind. Die werden einem dann auch die entsprechende Guideline mitgeben. Würde aber da schon empfehlen, auch diese Rahmenbedingungen mit denen zu entwickeln und zu sagen, so möchte ich ungefähr meine Brand haben. Ja, das sind meistens Unternehmen, die noch gar nicht so stark gebrandet sind. Und dann gibt's noch die klassischen Selbermacher. Da finde ich, ist es für Menschen, die sich da zurechtfinden wollen. Also man muss da schon ein bisschen Zeit investieren. Das ist nicht so, dass man einfach in Canva reingeht und das ist alles, erledigt sich alles von selbst. Finde ich aber trotzdem, weil ich komme ja auch nicht aus der Grafik, ja, dass Canva auch für sich einsetzt. Einmal in der Basisvariante, also die ist auch kostenlos und wir haben dann gesagt, nee, wir möchten wirklich auch die Brand in unserem Content immer dabei haben, ja, auch visuelle Elemente nutzen, die eben unsere Brand auch spiegeln, ganz egal, ob wir jetzt mich drauf haben oder eine Kollegin drauf haben oder einfach wirklich illustriert auch arbeiten oder in der Mixed Media, also dass Mensch und Illustration zusammen sind, dann finde ich Canva Pro ist eine Investition, die sich auszahlt. Ja, und dann kann man auch diesen Markenbereich anlegen und pflegen, kann sich entsprechende Brand-Templates machen und hat dann nicht jedes Mal wieder den Anfang zu machen. Das ist nämlich relativ mühsam und relativ zeitintensiv, jedes Mal bei Null zu starten. Ja? Und so weiß ich, okay, ich habe meine drei Vorlagen, eins für Image, eins für Karussell, eins für Videoreel, ja, und kann dann praktisch auf das immer zurückgreifen. Mhm. Das wäre meine Empfehlung für die Selbermacher.
Mhm. Also ich bin ja selbst ursprünglich mal Dienstleister gewesen, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr so als Dienst, also von Haus aus SEO, Online-Marketer, nennst du, wie du willst. Und ich plädiere natürlich auch dafür, holt euch lieber einen Experten dazu, weil am Ende, wie sage ich immer, billig kostet zweimal. Das heißt jetzt nicht, wenn ich selbst sehr gut ausgebildet bin in dem Bereich, dann kann ich das natürlich auch selbst angehen und mir vielleicht das nötige Know-how dazu holen. Aber man weiß ja nie, was einem vielleicht auch an Opportunitätskosten entgehen, weil man halt keinen guten Auftritt hat oder wie auch immer. Jetzt muss man natürlich entgegenbringen, auch ein Experte muss nicht richtig liegen, ist klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man, wenn man einen guten Prozess dahinter hat, das gemeinsam entwickelt, vielleicht auch die Zielgruppe abholt in der Entwicklung, dass man dann vielleicht auch das, ja, dann eher an der richtigen Linie ist, als wenn man das nicht tut. Bei solchen Punkten, ich kann frei raus sagen, wir haben damals auch eine Agentur beauftragt für unser Rebrand. Das erste Branding haben wir selbst gemacht. So sah es dann halt auch aus. Ich habe noch ein paar alte Screenshots. Wenn ich die heute sehe, bin ich immer sehr erstaunt von mir selbst. Auch das hat funktioniert, gell? Muss man ganz klar sagen. Wir haben ja schon 5 Jahre mit der alten Brand Konferenzen organisiert und so weiter. Aber es gibt auch jetzt Menschen, die uns zurückspielen, dass sie Dinge komisch finden in unserem Branding. Das ist auch alles in Ordnung. Das kann ja jeder sehen, wie er will, aber es hat einen Wiedererkennungswert. Und es hat vor allem, und das hast du vorhin auch gesagt, eine Konsistenz. Wir haben immer wieder das Gleiche, die gleichen Elemente und so weiter. Bei uns ist halt diese Schräge und so weiter und so fort. Die Farben, der Farbverlauf, ja, der bei uns mit drin ist, der leider auf so einem Pullover nicht darstellbar ist im Druck, aber online halt sehr gut darstellbar ist. Also es gibt so viele, viele Punkte, wo halt auch im Online-Marketing uns ganz viele sagen, wie was ich vorhin zu Herz gesagt habe mit dem Orange am Flughafen, wenn du im Online-Marketing unterwegs bist und so einen blauen Verlauf siehst, denken halt viele schon an uns. Also zumindest wird mir das zurückgespielt. Und das muss man sich erarbeiten, aber das geht auch nur, wenn man eine Wiedererkennung halt produziert. Vielleicht so mal als konkretes Beispiel.
Meine Kollegin sagt doch ganz gerne, es ist ein Unterschied, es gibt Markenrevolution und es gibt Markenevolution in der Gestaltung. Ja? Weil es auch vielen Unternehmen oft mal Angst macht, so Rebranding-Geschichten durchzuziehen oder anzupeilen, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, das ist ein riesiger Berg von Zeug, das dann gemacht werden muss. Und sie spricht ganz gerne von dem Thema Markenevolution, also dass man praktisch auch mit diesen Rahmenbedingungen immer wieder checken kann, wenn man mit ihnen arbeitet, passen sie noch oder passen sie nicht.
Mhm, kann man sie weiter.
Und wenn man dann bei sukzessive an den kleinen Dingen arbeitet, ja, weil man merkt, okay, sie passen uns nicht mehr 100%, dann lässt sich das eigentlich auch immer on a daily basis anpassen und man ist nicht gleich automatisch vor einem riesigen Rebranding-Projekt stehend, das zigtausende, hunderttausende oder Millionen von Euro kostet. Und deswegen finde ich diese Vorlagen auch eine gute Sache, um immer wieder auch einen Check vorzunehmen. Passt das noch oder geht's nicht mehr?
Das gilt übrigens für ganz, ganz viele Dinge, weil wir hier ganz häufig das Thema Relaunch haben. Ich bin ein Riesengegner von Relaunches. Hab auch mal einen gemacht für uns, eigentlich sogar schon zwei, aber einen großen. Und ich weiß nicht, wie viele ich in meiner Consulting-Zeit betreut habe und wie viele ich auch floppen sehen habe. Also nicht, weil sie schlecht betreut waren, sondern weil irgendeiner in dieser Schnittstellendisziplin nicht funktioniert hat oder nicht die Zielgruppe richtig befragt hat oder was auch immer. Und wenn ihr euch zum Beispiel als großen Player Amazon anschaut, ich weiß nicht, ob die jemals einen Relaunch gemacht haben, die machen halt immer wieder, was du eben gesagt hast, die Evolution. Also sie gehen immer kleine Schritte und wenn man sich die Warenkörbe der letzten 15 Jahre anschaut, dann sieht man, wie jedes Jahr dieser Warenkorb sich verändert hat, ohne dass er komplett umgekrempelt wurde. Und das ist ein Punkt, den ich, sei es jetzt hier in dem Auftritt, ich meine, hast du ein scheiß Logo, dann musst du halt daran. Ja? Oder hast du gar kein Konzept bis dato gehabt, dann musst du halt einmal richtig ran. Aber wenn du dich dann für eine Sache entschieden hast, das weiterzuentwickeln, egal ob es deine Webseite ist, ob es dein Logo ist, ob es dein Branding ist, was auch immer, halte ich auch für den besseren Weg. Vor allem, wie du gesagt hast, du hast keine Zäsur, du musst nicht von jetzt auf gleich alles ändern und dann hast du auch viele Kosten und du brauchst einen, der das auch durch die ganze Firma durchdrückt, der das den Kunden beibringt, die Kommunikation muss geändert werden. Machst du immer nur kleine Steps, dann fällt es vielleicht gar nicht so auf über die Zeit und man hat viel weniger Arbeit damit. Also finde ich einen sehr, sehr guten Punkt.
Wesentlich, ein Punkt noch dazu, ja, wesentlich ist auch, das alles zu sammeln. Ja, also ganz oft passiert es, dass an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen unterschiedliche Dinge gebraucht und entwickelt werden und eigentlich A nicht weiß, dass B das schon hat. Somit ist eines der wichtigsten Sachen auch gerade bei diesen Brand-Evolutionen auch immer wieder das Konsolidieren, das heißt das Zusammenfassen, wir nennen es ganz gern das Desk-Cleaning. Was gibt es denn überhaupt alles? Ja, und wer braucht denn was? Nur um das noch zu ergänzen. Ja.
Nutzt ihr dafür ein Tool?
Tatsächlich nicht, nein.
Okay.
Wir haben mit unseren Kunden gemeinsam eine, also Brand Hubs, ne? Also wenn es darum geht, tatsächlich die Brand weiterzuentwickeln, auch immer die Dinge aktuell zu halten, sind Brand Hubs ein probates Mittel. Wir intern machen es tatsächlich so, dass wir zusammentreten aus den verschiedensten Units und alle Quartale mal durchschauen, ob alles noch konsistent ist. Nachdem wir aber eine Content Creation Agentur sind, muss das eigentlich laufend gemacht werden, weil sonst passiert es irgendwo, dass irgendwo was falsch abbiegt. Mhm. Ja?
Ich habe letztes Jahr einen interessanten Vortrag von einem Toolanbieter gehört, der ein sogenanntes DAM-Tool, ich weiß gerade gar nicht, wofür DAM steht, müsste ich mal gucken. Aber das war sehr, sehr spannend, wo ich selbst mal drüber nachgedacht habe, sowas vielleicht einzusetzen, also wo man halt Bilder zentral sammelt, wo man jeder genau weiß, also unsere große Schwäche, unser Grafiker, der speichert alles querbeet abgefühlt. Also er hat zwar seinen eigenen Ordner, aber wenn ich da irgendwas suche, muss ich ihn trotzdem immer fragen. Und das ist für mich in Anführungszeichen ein Problem, so, wo man dann vielleicht auch, ich glaube, wenn wir das Problem haben und wir beschäftigen uns viel damit, dann glaube ich, dass andere noch viel mehr das Problem haben. Vor allem, wenn du es nicht jeden Tag brauchst, dann, keine Ahnung, es gibt so bestimmte Dinge, wenn ich die halt nur einmal alle 6 Monate suche, dann finde ich sie halt nicht. Also einfach, weil ich vergessen habe, wo ich sie abgespeichert habe. Und wenn ich dann keine 150-prozentige Logik habe dahinter, dann ist es halt auch schwierig. Jetzt kommen wir ein bisschen vom Stöckchen ins Steinchen, aber nichtsdestotrotz finde ich es total spannend. Die Frage, die ich dir jetzt eigentlich stellen wollte, ist, wir haben es vorhin mit einem Satz mal angesprochen und kein Podcast ohne das Thema KI. Inwieweit, also gerade wenn es um Visualisierung geht, das ist ja ein Paradebeispiel für KI-Nutzung, inwieweit setzt du hier oder ihr als Team KI schon in euren Prozessen ein?
So, ich sag mal so, in unseren Tools sind überall die KI de facto schon integriert. Also es bedeutet, gerade in der Adobe Suite ist es so, dass die KI natürlich ein omnipräsentes Thema ist, das heißt die Kreatorinnen sind dauerhaft mit dem Thema befasst. Wir haben auch eine eigene Arbeitsgruppe, die sich auch laufend damit auseinandersetzt, welche Tools denn wirklich Sinn ergeben, weil es ist ja mittlerweile gibt es ja eine Flut an diversesten KI-Tools und wir versuchen wirklich stark darauf zu schauen, auch was denn für uns wirklich auch das richtige Ergebnis bringt. Ja, weil eine Sache ist schon auch wichtig für uns und zwar der Feind jeder Marke ist die Gleichförmigkeit. Ja, also wir sind schon sehr individuell unterwegs, haben hohe Anforderungen an unsere Gestaltungen, an unsere Inhalte, nehmen natürlich die KI zu Hilfe, gar keine Frage. Ja, man kann durch schlaues Prompting natürlich sehr gute Informationen sammeln, Ideen finden, auch in die Umsetzung bringen. Nur ist für uns schon noch eine wichtige Sache, immer wieder zu validieren. Hat das für uns Sinn? Ist das wirklich ein gutes Ergebnis, ja oder nein? Und damit befassen wir uns jetzt gerade in so ein bisschen in Entwicklungsschritten, um zu evaluieren, welche Tools wirklich für uns und auch für unsere Kundschaft wirklich einen Unterschied machen können. Aber natürlich, wenn es um das Thema Sprachvariante geht zum Beispiel, ist es ein Thema. Wenn es um das Thema erste Ideen visualisieren geht, ist es ein Thema. Wenn es um das Texting geht im ersten Entwurf, nimmt man sich natürlich zu Hilfe. Nichtsdestoweniger sind da überall Dinge, also es geht kein Schritt ohne den Mensch. Das bedeutet, wenn wir praktisch Ideen finden, ist das eine Basis und auf der Basis wird dann mit dem menschlichen Wissen wird von den KonzepterInnen wird dann praktisch das Konzept für den Content erstellt.
Wir hatten am Freitag ein tolles Webinar von dem Johannes Beuys zum Thema, da ging es um Google AI Overviews und sowas. Und er hat einen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wirklich ganz korrekt zitiere, aber von der Message her müsste es passen. AI fördert Mittelmaß. Also es nimmt sich halt das, was schon im Netz ist und versucht dann daraus etwas zu kreieren. Wenn man outstanding sein will, ist das halt mit KI schwierig. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar KI-Experten, die sagen, wenn du richtig zu prompten weißt, dann kriegst du das auch damit hin. Aber ich glaube, wenn man halt nicht ein erfahrener KI-Nutzer ist und so weiter und die erste Schritte macht, dann ist es für Recherchearbeiten super. Aber wenn man outstanding sein will, muss man eigentlich anders ran, also kreativer ran. Und du hast eben von manuellen Schritten geredet. Ich glaube, dann wird es wirklich spannend. Wenn man halt Durchschnitt sein will, dann kann man das auch alleine machen. Und ich glaube, für die Anfänge, um sich vorzubereiten, vielleicht um eine Grundlage zu schaffen, auf der dann vielleicht auch ein Experte weiterarbeiten kann, kann es gut sein. Aber
ja, also wir haben natürlich auch regelmäßig Fragen unserer Kundinnen dazu. Gar keine Frage. Speziell wird auch nachgefragt, alles was mit dem Thema Avatar zu tun hat. Also gerade wenn es um erklärende Tutorial-Style-Videos geht, dann wird natürlich das nachgefragt. Die Herausforderung ist wirklich, ob das dann auch rüberkommt, was rüberkommen soll.
Wir testen da gerade. Also wir versuchen gerade Magazinartikel automatisiert einzulesen. Das war vor 2 Jahren noch eine Katastrophe. Mittlerweile ist es echt gar nicht so schlecht, vor allem mit meiner Stimme. Also man kann eine Stimme auswählen. Das heißt jetzt nicht, dass meine Stimme die richtige ist, sondern dass man mit einer Stimme, wenn man sie einliest über eine gewisse Länge und halt gerade wir ja viel mit Anglizismen arbeiten, die müssen halt alle eingelesen werden, weil sonst wird es echt, hört sich komisch an. Und dann das erste Mal auch wirklich mit Video-Avatar. Da muss ich tatsächlich bestätigen, dass es in Ordnung ist, dass mit meinem Gesicht ein Avatar, also das gemacht wird. Die ersten Tests, ich habe nicht geblinzelt, weil ich abgelesen habe. Sah ein bisschen komisch aus. Für einen selbst ist es total befremdlich, weil man sieht sich ja und denkt, das bin nicht ich irgendwie. Man sieht es sofort. Ich habe es aber 10 anderen Leuten vorgespielt, unter anderem 8 Personen, die mich wenig kennen visuell, mit denen ich öfters rede, aber mich so vom Aussehen her nicht so kennen. Und die haben schon gesagt, das geht schon sehr nah an das, was... Also ich war schon interessant, muss ich sagen. Also da gibt's schon...
Ich sehe es auch schon überall, ja. Also ich sehe auch schon überall, speziell wenn es um das Thema Produkterklärung auf Webseiten geht, sehe ich das schon laufend, dass auch wirklich so erklärende Avatare bei der Produkterklärung
ja, bei Tool-Anbietern sieht man das sehr, sehr häufig in so Lehrvideos und so weiter. Okay, zum Abschluss. Hast du irgendetwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Eine Message, irgendwas? Beim Anwalt würde ich sagen, hast du ein Abschlussplädoyer? Irgendwas, was du gerne loswerden willst?
Mut dazu, auch immer den Vorgesetzten entsprechend zu überzeugen, dass diese Vorarbeit gemacht werden muss. Das ist wirklich meine absolute Kernbotschaft, auch einfach aus der eigenen Position heraus. Bitte gebt eurem Marketing die Chance, eine auch wirklich tolle Produktkampagne dann zu machen. Ja, das setzt voraus, sie rechtzeitig einzubinden, ihnen das entsprechende Wissen zur Verfügung zu stellen und dann auch diese Schritte mit ihnen gemeinsam zu gehen. Das, weil du auch gesagt hast, diese Personas sind ein verhasstes Ding, 50-50. Ja, das stimmt, Wenn die Persona-Methode nicht stimmt, dann ist es eine andere Methode, um einfach eine Kernbotschaft und eine richtige Zielgruppe zu finden. Das ist ganz, ganz egal, aber diese Schritte wirklich zuvor zu gehen, um sich dann hinten raus bei der Produktvisualisierung nicht in endlosen Feedbackschleifen zu verlieren, das ist meine Botschaft. Und das wäre mir wichtig, dass das auch nochmal gesagt ist.
Ein guter Schlusssatz. Liebe Desiree, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Für diejenigen, die es nochmal nachlesen wollen, wie gesagt, der Artikel ist in den Shownotes verlinkt. Dir eine schöne Zeit. Wir sind raus. Ah, stopp. Ich habe natürlich zum Abschluss immer noch meinen kleinen Call to Action. Ich muss euch auf ein Event hinweisen, das live gegangen ist vor ungefähr einem halben Monat. Und zwar machen wir das erste Mal eine kleinere Konferenz in Stuttgart. Also wer aus der Region Stuttgart kommt, wir haben die letzten eineinhalb Jahre dort 3 Clubtreffen veranstaltet im Stadion der Stuttgarter Kickers. Und genau dieselbe Location nehmen wir jetzt für ein Tagesevent. Es wird nicht so groß wie unsere Konferenz in Mainz, ist dafür aber auch ein Ticken günstiger. Wir werden zwei Slots haben mit insgesamt 14 Vorträgen, also deutlich mehr als ein Clubtreffen. Nicht ganz so groß wie unsere Konferenz in Mainz. Ich kann euch sagen, die Agenda ist geil. Wer Lust hat, vorbeizukommen, guckt mal rein. Auch da, der Link ist in den Shownotes oder googelt einfach OMT Stuttgart, dann müsstet ihr es auch finden. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das wird unser erstes Offline-Event dieses Jahr, wo man uns sehen kann. Wir haben vorher noch ein Online-Event mit der Tool-Konferenz, findet ihr auf unserer Startseite. Das ist kostenfrei. Das Offline-Event ist nicht kostenfrei. Wer Bock hat, vorbeizukommen, ich würde mich freuen, euch da zu sehen und mit euch das Jahr der Events, und wir haben noch einiges dieses Jahr, einzuläuten. In diesem Sinne, wir sind raus. Danke, Desiree. Bis dahin. Ciao, ciao.